neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Antisemitismus und die AfD, eine Buchvorstellung von Stefan Dietl, ein Mitschnitt vom 12. Mai 2025 in Stuttgart. Antisemitismus ist in der AfD allgegenwärtig. Immer wieder attackiert die Partei unter Rückgriff auf antisemitische Stereotype prominente VertreterInnen jüdischen Lebens, teilen führende AfD-Funktionärinnen antisemitische Verschwörungserzählungen oder relativieren die Verbrechen des Nationalsozialismus. Trotz der zahlreichen einschlägigen Skandale in ihrer noch jungen Parteiengeschichte wird der Antisemitismus in der Analyse der AfD jedoch kaum beachtet. In seinem Buch widmet sich Stefan Dietl dieser Leerstelle und beschreibt den Antisemitismus als wesentliches Ideologieelement und Welterklärungsmodell der AfD. Dabei nimmt er die verschiedenen Erscheinungsformen des Judenhasses in der Partei ebenso unter die Lupe wie die Versuche der AfD, sich als Bollwerk gegen Antisemitismus und Fürsprecherin Israels zu inszenieren. Zudem wirft er einen kritischen Blick auf die angebliche Tabuisierung des Judenhasses in der deutschen Gesellschaft und auf die Renaissance des Antisemitismus im öffentlichen Raum. Stefan Dietl ist Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi in der Oberpfalz und Mitglied im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Regensburg-Oberpfalz. Er beschäftigt sich seit ihrer Gründung mit der AfD und schreibt regelmäßig für die Jungle World. Sein Buch Antisemitismus und die AfD ist im Mai 2025 erschienen. Die Veranstaltung am 12. Mai 2025 in Stuttgart erfolgte auf Einladung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Region Stuttgart und des Fördervereins Emanzipation und Frieden.
Ja, auch von mir erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank an Emanzipation und Frieden und an die Deutsch-Israelische Gesellschaft für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Es wird schon erwähnt, ich bin selbst seit vielen Jahren Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, war Mitbegründer der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Regensburg-Oberpfalz und bin auch Mitglied im Vorstand der DEG in Regensburg. Und daher freut mich die Einladung natürlich ganz besonders, hier zu sein. Ich würde, damit wir gleich sozusagen einsteigen, die Zeit sinnvoll nutzen, mit Ihnen gleich einen kleinen Blick auf das Buch werfen, das ich Ihnen heute gerne vorstellen würde und das vor 5 Wochen erschienen ist. Wie Sie hier sehen, beschäftige ich mich im ersten Kapitel meines Buches mit den vielfältigen Erscheinungsformen des Antisemitismus in der AfD. Und das zweite Kapitel befasst sich mit der Selbstdarstellung der AfD als Garant jüdischen Lebens und auch der Haltung der AfD zum jüdischen Staat. Aus der Perspektive der deutsch-israelischen Gesellschaft natürlich besonders interessant. Anschließend widme ich mich in den Kapiteln 3 und 4 der gegen die Moderne gerichteten ideologischen Grundlage der AfD und der Explosion des Antisemitismus im Allgemeinen nach dem 7. Oktober sowie im Zuge der Corona-Pandemie und setze mich kritisch mit der angeblichen Tabuisierung des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft auseinander und gehe zum Schluss dann der Frage nach, warum es der AfD eigentlich gelingt, sich dem der Partei innewohnenden antisemitischen Ressentiments zum Trotz als Kämpferin gegen Judenhass darzustellen. Im Zentrum steht dabei bei dieser Analyse das katastrophale Versagen sowohl der offiziellen Politik als auch der politischen Linken beim Schutz jüdischen Lebens im Allgemeinen und beim Umgang mit dem islamischen Antisemitismus im Besonderen. Das alles heute natürlich vorzustellen, wird ein bisschen arg lange dauern. Und ich möchte Ihnen natürlich hier auch noch genug zum Lesen übrig lassen, wenn Sie dann das Buch mal gekauft haben und nicht alles jetzt schon verraten. Ich würde mich deshalb heute vor allem den Kernkapitel des Buches widmen und die verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus in der AfD unter die Lupe nehmen. Auch hier aus Zeitgründen natürlich nicht alle Aspekte, wie Sie sehen können. Ich glaube zum Beispiel, dass der Fall von Wolfgang Gedeon in Baden-Württemberg so breit besprochen wurde, dass er den meisten hier bekannt ist und auch die Verankerung des Antisemitismus im völkisch-nationalistischen Denken ist breit rezipiert worden. Und auch den christlichen Antisemitismus lasse ich aus Zeitgründen außen vor. Aber alles, was jetzt im Vortrag keine genauere Betrachtung findet, können wir natürlich, falls dann Interesse besteht, gerne noch bei der Diskussion eingehen. Das gilt auch für die angebliche Tabuisierung des Antisemitismus in Deutschland und auch den Kampf der AfD gegen die Moderne, der tatsächlich die ideologische Basis bildet. Neben den verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus in der AfD möchte ich mich heute auch den Versuchen der AfD widmen, sich als Vorkämpferin gegen Judenhass zu inszenieren. Und zum Schluss würde ich dann gerne ein paar Schlussfolgerungen formulieren, die dann vielleicht auch eine gute Grundlage für die anschließende Diskussion liefern. Bevor wir die verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus in der AfD in den Blick nehmen, würde ich Ihnen aber zum Einstieg gerne etwas aus dem Vorwort des Buches vorlesen. Es hat nämlich gleich bei meinen ersten Buchvorstellungen geheißen, ja, wenn Sie schon ein Buch geschrieben haben, dann wollen wir da aber auch ein paar Zeilen hören. Der 7. Oktober 2023 hat die jüdische Welt für immer verändert. Er markiert einen Bruch, einen neuen Abschnitt in der langen Geschichte des Antisemitismus. Die islamistische Terrormiliz Hamas und ihre Verbündeten verübten das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Gründung des jüdischen Staates. Sie entfachten auf den Straßen Israels die Hölle auf Erden. Um den Terror zu beschreiben, fehlen die Worte. Babys und Kleinkinder wurden vor den Augen ihrer Eltern grausam ermordet, Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt, Frauen vergewaltigt, hunderte feiernde junge Menschen beim Nova Musik Festival niedergemetzelt. Die Mörder ließen keinen Zweifel am Stolz auf sich und ihre Taten. Sie filmten sich, stellten Bilder ihrer Opfer online, brüsteten sich mit ihren Gewaltexzessen. Dass Israel, gegründet als Schutzraum, als einziger Zufluchtsort angesichts einer jahrhundertelangen Geschichte der Pogrome, nicht in der Lage war, den Ansturm auf seine Grenzen zu verhindern, ist nicht nur eine Zäsur in der israelischen Geschichte, sondern für die gesamte jüdische Welt. Wir sitzen zwar immer noch auf gepackten Koffern, aber zum ersten Mal wissen wir nicht, wo die Reise hingehen würde, beschreibt Nele Polacek das Gefühl vieler Jüdinnen und Juden in der Diaspora nach dem 7. Oktober. Nicht etwa eine Welle des Mitgefühls mit den Opfern und der Solidarität mit dem jüdischen Staat folgte dem 7. Oktober, sondern eine weltweite Explosion des Antisemitismus. Auch in Deutschland sammelten sich noch am Tag der Angriffe hunderte Menschen, um den Judenmord zu feiern und offen zur Vernichtung Israels aufzurufen. Antisemitische Aufmärsche auf deutschen Straßen gehören seitdem zur Tagesordnung. Vor allem sich als antiimperialistisch verstehende Teile der Linken zeigen ihre Verachtung gegenüber den israelischen Opfern und feiern das Massaker als angeblichen Widerstandskampf. Wird die Forderung nach einem Ende der deutschen Verantwortung für die Shoah sonst von der politischen Rechten vorgetragen, sind es nun auch postkoloniale Linke, die eine Befreiung von der deutschen Schuld fordern. Nur Tage nach dem Massaker protestierten Hunderte vor dem deutschen Außenministerium und skandierten Free Palestine from German Guilt. Der von der AfD gepflegte Mythos des Schuldkult und der Forderung nach einem Schlussstrich haben eine linke Entsprechung gefunden. Die AfD inszenierte sich hingegen gerade nach dem 7. Oktober lautstark als Kämpferin gegen Antisemitismus und Fürsprecherin Israels. Eine Inszenierung, der auch kritische BeobachterInnen der AfD bisweilen auf den Leim gehen. Unzählige Publikationen wurden in den vergangenen Jahren zur AfD veröffentlicht, die beinahe jeden Aspekt der Partei akribisch untersuchen. Eine Erwähnung des Verhältnisses der AfD zum Antisemitismus findet sich jedoch in den wenigsten Veröffentlichungen. Obwohl der Antisemitismus dem politischen Denken der AfD inhärent ist und Funktionärinnen immer wieder mit antisemitischen Äußerungen an die Öffentlichkeit treten, wird dem Antisemitismus in der Analyse der Partei kaum Beachtung geschenkt. Abgesehen von wenigen verdienstvollen Ausnahmen, die auch die Grundlage des vorliegenden Buches bilden, ist der Antisemitismus eine auffällige Leerstelle in der kritischen Auseinandersetzung mit der AfD. Dieses Buch möchte dazu beitragen, den Antisemitismus als wesentliches Ideologieelement und Welterklärungsmodell der AfD stärker in den Fokus zu rücken. Ja, werfen wir, nachdem Sie nun wissen, um was es in dem Buch geht, den angekündigten Blick auf den Antisemitismus in der AfD. Schon Max Horkheimer und Theodor W. Adorno beginnen ja 1947 die letzte These ihrer Elemente des Antisemitismus mit den Worten: Aber es gibt keine Antisemiten mehr. Damit ist selbstverständlich nicht gemeint, dass der Antisemitismus aus der Welt verschwunden wäre, sondern dass nach der Barbarei des Nationalsozialismus niemand mehr als Antisemit gelten möchte. Und das gilt selbstverständlich auch für die AfD. In Anbetracht der deutschen Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden und der damit verbundenen Ächtung des offenen Antisemitismus will die AfD partout nicht als antisemitische Partei gelten. Trotzdem ist ihre kurze Geschichte geprägt von zahlreichen einschlägigen Skandalen. Immer wieder attackiert die Partei unter Rückgriff auf antisemitische Stereotype prominente Vertreter jüdischen Lebens, teilen AfD-PolitikerInnen in sozialen Medien antisemitische Karikaturen und Verschwörungserzählungen oder relativieren die Verbrechen des Nationalsozialismus. Einer der bestimmenden Faktoren des Antisemitismus in der AfD ist das schon in der Einleitung ja angesprochene, von der AfD vertretene Geschichtsbild. Die Rehabilitierung eines ungebrochenen deutschen Nationalstolzes gehört zu den ideologischen Kernanliegen der Partei. Die Erinnerung an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und an die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden stehen diesem Ziel entgegen und werden deshalb von der AfD immer wieder ins Visier genommen. Deutlich wird dies beispielsweise anhand der berühmt gewordenen Dresdner Rede Björn Höckes. Bei einer Veranstaltung der Jugendorganisation Junge Alternative in Dresden distanzierte sich Björn Höcke nicht nur von der Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, welches er als Denkmal der Schande abqualifizierte, sondern forderte auch eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. So solle der systematischen Umerziehung und Amerikanisierung des deutschen Volkes nach 1945 entgegengewirkt werden. Der nationalsozialistische Vernichtungskrieg spielte in Höckes Rede hingegen keine Rolle. Stattdessen werden die Deutschen zu Opfer angeblicher Vernichtung. Und entgegen der häufigen medialen Darstellung steht Höcke mit dieser Position nicht am rechten Rand der Partei, sondern spiegelt den Common Sense innerhalb der AfD wider. So erklärte auf der gleichen Veranstaltung der spätere AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Mayer: Ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet. Beide, Höcke wie Mayer, stehen mit ihrer Abwehr der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen auf der Basis der Programmatik der AfD, in denen der Nationalsozialismus zumeist als 12-jähriger Ausrutscher in einer sonst ruhmreichen deutschen Geschichte präsentiert wird. Ein Ausrutscher, den man möglichst aus dem kollektiven Gedächtnis streichen sollte. So postuliert die AfD in ihrem Grundsatzprogramm: Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiv identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. AfD-Mitbegründer und graue Eminenz der Partei Alexander Gauland machte bei einem seiner Rede beim Kyffhäuser-Treffen deutlich, was unter den positiv identitätsstiftenden Aspekten deutscher Geschichte zu verstehen ist. Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen, so Gauland. Dieses Geschichtsbild, das auch in Gaulands Diktum Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss an über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte zum Ausdruck kommt, bildet die Grundlage für Revisionismus und die Relativierung der Shoah, mit der AfD-PolitikerInnen immer wieder an die Öffentlichkeit treten. Ein Beispiel aus Bayern, die Nürnberger AfD-Funktionärin Elena Ruhn. Adolf, bitte melde dich. Deutschland braucht dich, das deutsche Volk. Garniert mit diesem Zusatz hat Elena Ruhn in einer Chatgruppe der Partei ein Hitlerbild verbreitet. In einer anderen von Ruhn geteilten Montage wird Hitler folgende Aussage in den Mund gelegt: Islamisten, die habe ich vergessen. An Elena Ruhn zeigt sich sehr gut der Umgang mit derartigen Vorfällen in der AfD. So gut wie nie haben geschichtsrevisionistische und antisemitische Ausfälle innerparteiliche Konsequenzen. Im Falle Ruhn stellte sich die AfD zunächst hinter sie. Nach öffentlichem Druck musste Ruhn dann zwar kurzzeitig von allen Parteiämtern zurücktreten, ihrer weiteren Karriere tat das allerdings keinen Abbruch. Nur wenige Monate später wurde sie für die AfD in den Bezirkstag Mittelfranken gewählt, im Oktober 2021 zudem in den Landesvorstand der AfD Bayern. Seit 2023 gehört sie der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag an. Dass antisemitische Aussagen in der AfD faktisch keine Konsequenzen haben, durchzieht übrigens alle Beispiele im Buch und auch des heutigen Abends. Ihre praktische Umsetzung erfährt die Politik der Relativierung und der Verleugnung der Shoah insbesondere in der Landes- und Kommunalpolitik der AfD. Ich benenne da im Buch relativ viele Beispiele, sei es, dass Fördergelder von KZ-Gedenkstätten gestrichen werden sollen oder dass Erinnerungsprojekte als Schuldkult, als Mahntourismus etc. bezeichnet werden, mit dem schuldlose Deutsche unter Dauerschuld gestellt werden und einem neurotischen Waschzwang unterworfen werden. Natürlich stellt sich die Frage, warum eigentlich diese Angriffe auf die Erinnerung deutscher Verbrechen, warum diese Geschichtsklitterung, warum ist das so wichtig, warum bewegt das dieses Thema die Partei von der Bundesspitze bis in den kleinsten Kreisverband. Worum es sicher nicht geht, ist, noch den letzten NS-Nostalgiker und Nazi-Verklärer an die Wahlurne zu locken. Dafür lohnt sich der Aufwand schlicht nicht. Es geht schon um mehr. Mit der Revision der Vergangenheit will die AfD Deutschland ideologisch für die Zukunft aufrüsten. Nur vom vermeintlichen Schuldkult befreit, kann Deutschland endlich wieder seine von der AfD als natürlich vorausgesetzte Führungsrolle in der Welt einnehmen. Nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Aus Sicht der AfD ist eine Erinnerungskultur, die der Opfer gedenkt und die Täter benennt, ein moralischer Hemmschuh zur entschlossenen Durchsetzung deutscher Interessen. Insbesondere die deutsche Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Ja, neben der Relativierung der Shoah ist für die AfD, wie wir bei der Einleitung im Vorwort gehört haben, ja nicht nur für die AfD, sondern in breiten Teilen, häufig Israel die Projektionsfläche des Antisemitismus. Anhand von Israel wird, und das erleben wir ja gerade gesamtgesellschaftlich, wenn wir die Tageszeitungen öffnen oder den Fernseher einschalten, anhand von Israel wird nicht nur die deutsche Nazi-Barbarei relativiert, indem man diese Politik Israels gegenüber den Palästinensern gleichsetzt, sondern Israel ist gleichzeitig Ausgangspunkt zahlreicher antisemitischer Verschwörungsmythen. So bediente sich Dirk Hoffmann, damals Mitglied des Landesvorstands der AfD Sachsen-Anhalt, auf Facebook klassischer antisemitischer Ressentiments. Verpackt hinter scheinbarer Israel-Kritik relativiert er die Shoah und wirft den Israelis vor, nicht besser zu sein als die Nazis. Gerade die Israelis werfen uns Deutschen immer wieder den Holocaust vor. Was aber die Israelis in Gaza machen, ist mindestens genauso schlimm. Was in Gaza abläuft, kann man, denke ich, als Völkermord bezeichnen, schrieb Hoffmann damals auf Facebook. Auch hier folgten, wie bei Ruhn und anderen, die üblichen innerparteilichen Konsequenzen. Die AfD nominierte Hoffmann in der Lutherstadt Wittenberg als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl. Gerade auf Facebook und Co. bricht sich der israelbezogene Antisemitismus von AfD-Funktionärinnen häufig Bahn. Ein Beispiel, das ich im Buch beschreibe, ist das von Volker Olenitschak. Er warf im Postings Israel einen Genozid an den Palästinensern vor, teilte Videos und Bilder, in denen suggeriert wird, der Mossad habe den FDP-Politiker Jürgen Möllemann umgebracht, und antisemitische Verschwörungsfantasien, in denen die Rothschilds bezichtigt werden, die nächste Wirtschaftskrise vorzubereiten. Auch hier reagierte die Partei. Sie nominierte Volker Olenitschak im Stimmkreis Bitterfeld als Kandidaten für die Landtagswahl Sachsen-Anhalt. Mit 33,4% der Stimmen gewann er dieses Direktmandat damals auch und zog in den Landtag ein. Dort vertrat er trotz oder vielleicht auch wegen seiner ausgewiesenen Nähe zur Reichsbürgerbewegung die AfD im Ausschuss, dem die Kontrolle über den Verfassungsschutz oblag. 2021 kandidierte er dann nicht mehr für den Landtag, sondern als Landrat im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für die AfD, belegte aber nur Platz 2. Obwohl sich die AfD vor allem im Bundestag immer wieder öffentlichkeitswirksam als Partei der Solidarität mit dem jüdischen Staat und entschiedene Kämpferin gegen israelbezogenen Antisemitismus in Szene setzt, mit dieser Inszenierung beschäftigen wir uns ja später noch, bedienen aber nicht nur AfD-FunktionärInnen auf Landes- und kommunaler Ebene antisemitische Ressentiments und Stereotype im Bezug auf den jüdischen Staat. So griff die AfD die Falschmeldung auf, Israel wolle Geflüchtete nach Deutschland abschieben. Der offizielle Account der AfD-Bundespartei twitterte dazu: Ein einziges Narrenspiel. Israel will illegale Einwanderer aus Afrika loswerden, und auf wen fällt die Wahl? Einmal mehr Germany. Also nicht Germany, sondern Germany wie Geld. Wie es tatsächlich um die vollmundige Solidarität der AfD mit dem jüdischen Staat bestellt ist, wird besonders deutlich, wenn es um die Zusammenarbeit mit Regimen geht, die dessen Vernichtung anstreben. Noch während das iranische Mullah-Regime die Proteste nach der Ermordung von Jina Amini im Herbst 2022 gewaltsam niederschlug, forderte die AfD die Bundesregierung zu Verhandlungen über Gaslieferungen mit dem Iran auf. Auf die menschenrechtliche Situation im Iran angesprochen, erklärte AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla: Mit welcher Regierung das iranische Volk leben will, ist seine Sache. Deutschland darf keinen Regime-Change unterstützen. Gute Außenpolitik zielt darauf ab, dass wir uns nicht in innere Angelegenheiten anderer Länder einmischen, sondern gute Beziehungen zu allen Regierungen pflegen. Eine Position, die auch Alexander Gauland teilt. Islam und Islamismus sind kein Teil von Deutschland, aber natürlich Teil vieler anderer Staaten, so Gauland. Da haben wir nicht einzugreifen oder unmittelbar in diesen Ländern Gegenposition zu beziehen. Hier zeigt sich übrigens auch nochmal deutlich das Verhältnis der AfD zum Islam, gerade zum politischen Islam. Die AfD ist beileibe keine islamfeindliche Partei. Ich würde da später nochmal darauf eingehen. Solange der Islam dort bleibt, wo er ist, hat die AfD damit kein Problem. Und auch der politische Islam. Dass der iranische Gottesstaat nicht nur die eigene Bevölkerung unterdrückt, Oppositionelle ermordet und weltweit islamistischen Terrorismus fördert, sondern auch an der Entwicklung von Nuklearwaffen arbeitet und die derzeit weltweit größte Bedrohung für den jüdischen Staat darstellt, mit dessen Vernichtung ja die Machthaber in Teheran regelmäßig drohen, hindert die AfD nicht an der Kollaboration mit dem iranischen Regime. AfD-Politiker stellen sich immer wieder an die Seite der iranischen Machthaber. Als zum Jahreswechsel 2018 Hunderttausende im Iran auf die Straße gingen und sich das Regime nur dank blutiger Repression an der Macht halten konnte, verkündete die AfD in einer Pressemitteilung, lieber ein stabiles Mullah-Regime als ein zweites Syrien mit Hunderttausenden Toten und Millionen Flüchtlingen. Weiter heißt es, ganz im Sinne der Machthaber in Teheran, es müssten alle Versuche unterbleiben, die legitime Regierung des Iran weiter zu stabilisieren. Das iranische Regime übe nach innen eine ordnende und damit eine stabilisierende Funktion aus und sei eine tragende Säule der internationalen Ordnung. Eine umfassende Recherche von Alexander Nabert und Frederik Schindler für die Welt, die ich im Buch breit rezipiere, offenbart ein regelrechtes Iran-Lobby-Netzwerk in der AfD. So stellte die AfD in der letzten Legislaturperiode des Bundestags mit Roger Beckkamp den Vorsitzenden der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe. Eine eigentlich fraktionsübergreifenden Vereinigung, die sich den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit dem Iran widmet. Der Vorsitz einer solchen Parlamentariergruppe wird analog zu den Ausschüssen im Bundestag nach Stärke der Fraktionen vergeben. Und es gibt ganz viele dieser Parlamentariergruppen, deutsch-amerikanisch, deutsch-italienisch, deutsch-britisch etc. pp. Und natürlich gibt es da durchaus Unterschiede. Es gibt sehr bedeutende, wie die deutsch-amerikanische Parlamentariergruppe. Die deutsch-iranische Parlamentariergruppe rangiert in der Wichtigkeit jetzt nicht unbedingt ganz oben. Trotzdem bemühte sich die AfD sehr intensiv ausgerechnet um den Vorsitz dieser im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich wenig relevanten deutsch-iranischen Parlamentariergruppe. Warum? Sie übernahm im Anschluss die Gruppe faktisch. Denn wie viele Abgeordnete in einer Parlamentariergruppe mitarbeiten dürfen, ist ebenso wenig geregelt wie ein Fraktionsproporz. Wer sagt, ich mache mit, macht mit. Und die AfD setzte sehr erfolgreich alles daran, sich die absolute Mehrheit in dieser Parlamentariergruppe zu sichern und damit auch die Aktivitäten in der Gruppe und den Kurs zu bestimmen. In der Folge besuchte die Parlamentariergruppe die iranische Botschaft zu Gesprächen über das Atomabkommen, warb für Gaslieferungen aus dem Iran und Beckkamp versandte unter dem Label der Parlamentariergruppe regimefreundliche Pressemitteilungen. Im September 2022 gab er als Vorsitzender der Parlamentariergruppe dem Portal des Bundestags ein Interview. Darin warb er für Handelsbeziehungen mit dem Mullah-Regime und beklagte die einseitige Verurteilung des Iran als Schurkenstaat. Er habe dagegen den Eindruck, Zitat, dass gerade die USA, Saudi-Arabien und Israel in vielfacher Hinsicht eine Gefahr für den Frieden in der Region darstellen. Ihren Höhepunkt erreichten die Bemühungen der AfD, die deutsch-iranische Parlamentariergruppe zur Regimepropaganda zu nutzen, dann im Frühjahr 2023. Mit einer Pressemitteilung warb die Parlamentariergruppe für ein Ende der Sanktionen gegen den Iran. Schließlich zog der Bundestag die Reißleine. Mit Unterstützung aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien beschloss der Ältestenrat des Bundestags die Aussetzung der Parlamentariergruppe. Ein ziemlich einmaliger Vorgang in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Unabhängig davon agiert die AfD, wie wir eben gehört haben, weiterhin als wichtigste parlamentarische Lobby für die Machthaber in Teheran und damit für die Todfeinde Israels. Ich muss hier, denke ich, nicht erwähnen, dass der Antisemitismus nicht einfach nur eines unter vielen Vorurteilen ist und dass sich die Ausgrenzung und Diskriminierung von Jüdinnen und Juden sich darauf beschränken würde. Der Antisemitismus hat vielmehr die Funktion eines Weltdeutungs- bzw. eines Welterklärungsmusters. Und mit dieser Funktion des Antisemitismus beschäftige ich mich recht ausführlich im Kapitel Die AfD im Kampf gegen die Moderne. Der Kapitalismus als abstrakter, als nonpersoneller, als schwer zu durchdringender Herrschaftszusammenhang wird erklärbar gemacht durch die Darstellung eines eingeschränkten Personenkreises, der ganz konkret die Geschicke der Welt lenkt. Verschwörungsideologische Vorstellungen darüber, Juden würden im Hintergrund dieses Weltgeschehen orchestrieren, sind das bestimmende Ideologieelement der Rechten allgemein, aber auch der AfD im Speziellen. In der AfD finden sich bekanntlich Anhänger sämtlicher bekannter Verschwörungsmythen, Finstere Mächte vergiften die Welt mit Chemtrails oder Strahlung. Erdbeben oder andere Naturkatastrophen würden von Geheimdiensten ausgelöst. Krankheiten wie die Corona-Pandemie bewusst herbeigeführt oder dienen eben zur Versklavung der Menschheit. Strippenzieherinnen, die stabilisieren die Gesellschaft, um Profite zu machen. Oder wollen durch gezielte Migration die ganze Bevölkerung austauschen. Dieser Verschwörungsmythos der Umvolkung oder des großen Austausch ist in der AfD Common Sense. Nicht nur Björn Höcke warnt immer wieder vor einem bevorstehenden Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Auch Alice Weidel spricht von einem Umsiedlungsprogramm, das in Europa keinen Stein auf dem anderen lässt. Geht's nach Beatrice von Storch, ist dieses Programm bereits Realität. Die Pläne für einen Massenaustausch sind längst geschrieben, behauptet sie auf Twitter. Als Drahtzieher der Weltpolitik personalisiert werden in den verschiedenen Verschwörungsmythen, die in der AfD kursieren, oft imaginierte Vertreter des Weltjudentums, seines die Rothschilds oder natürlich der aktuelle Hauptfeind der antisemitischen Verschwörungsideologie George Soros. Das gilt auch für den Mythos der Umvolkung. Die aktuellen Migrationsbewegungen nach Europa und der Bürgerkrieg in Syrien werden als bewusst herbeigeführt durch zionistische Kräfte erklärt. Und das nicht nur eben im völkisch-nationalistischen Lager der AfD, wie sich an Björn Höcke gezeigt hat. Soros hat im Denken antisemitischer Verschwörungsideologinnen mittlerweile den Platz der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild eingenommen, die im 19. Jahrhundert und während des Nationalsozialismus bevorzugte Zielscheibe antisemitischer Propaganda war. Ob Trump, ob Orban, Bolsonaro, Putin oder die AfD, sie alle greifen heute auf George Soros als Projektionsfläche zurück, wenn es darum geht, antisemitische Ressentiments ihrer AnhängerInnen zu mobilisieren. Indem sie ihre Hetze gegen Soros richten, versuchen sie einerseits den Vorwurf des Antisemitismus zu entgehen. Man kritisiert ja alleine Soros und nicht das Judentum per se. Andererseits sind ihre AnhängerInnen in der Lage, diese Chiffre zu entschlüsseln und wissen, dass sich die Hetze gegen Soros letztlich auf das Weltjudentum bezieht. Nicht zuletzt, weil die verwendeten Zuschreibungen wurzellos, nationen- und gesellschaftszersetzend, manipulativ, reich und einflussreich an klassische, über Jahrhunderte gepflegte antisemitische Stereotype anschließen. Das antisemitische Verschwörungsdenken der AfD beschränkt sich natürlich nicht auf die Migrationspolitik. Egal ob Corona, Krieg oder Klimakrise, zur Erklärung wird auf das schändliche Wirken finsterer Mächte zurückgegriffen. Besonders deutlich wurde das ja bei Corona. Im Zuge der Pandemie erreichte die Verbreitung verschwörungsideologischer Vorstellungen eine ganz neue Dimension. Die tiefe Krise wurde zur willkommenen Gelegenheitsstruktur für die extreme Rechte im Allgemeinen. Altbekannte antisemitische Weltdeutungen wurden modernisiert. Auch den Krieg in der Ukraine integriert die AfD in ihr Verschwörungsdenken. Björn Höcke erklärte zum Beispiel bei einer Demonstration von AfD und Pegida am 24. Februar 2023, den Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine, Deutschland sei nicht souverän, sondern ein fremdbestimmtes und teilbesetztes Land. Es herrsche ein erstarrtes Besatzungsrecht. Das gilt aber nicht nur für die Bundesrepublik, sondern auch die USA seien fremdbestimmt von einer kriegsgeilen globalistischen Elite, die unsere Länder in die Irre führt, die die Menschen manipuliert und die uns für die Zukunft nichts Gutes will. Zugleich rief er die 800 Teilnehmenden zum Widerstand auf. Dieser Elite müssen wir das Handwerk legen, so Höcke. Ein Aufruf, den es ernst zu nehmen gilt, denn wir wissen ja, was aus Verschwörungsideologien entsteht. Als Gegengewicht zum völkisch-nationalistischen Wahn eines Björn Höcke gilt in Medien und Öffentlichkeit gerne der politisch scheinbar gemäßigte wirtschaftsliberale Flügel der AfD. Ein Irrglaube. Antisemitische Verschwörungserzählungen wie die der Umvolkung erfreuen sich zum Beispiel in allen Strömungen der AfD Beliebtheit. Und auch das marktradikale Lager greift immer wieder auf antisemitische Vorurteile und Stereotype zurück, wenn es um die Hetze gegen George Soros geht. So waren Wirtschaftsliberale wie Alice Weidel vor Soros und seinem angeblichen Einfluss. Jörg Meuthen, lange Zeit wichtigster Exponent des wirtschaftsliberalen Lagers, behauptete, Soros nutze sein enormes Vermögen, um demokratisch nicht legitimierte Organisationen zu unterstützen, damit sie in die demokratisch legitimierte Willensbildung einzelner Länder eingreifen, mit dem Ziel, die Vorstellungen von Herrn Soros in reale Politik umzusetzen. Hierzu bedient er sich insbesondere seiner Open Society Foundation, die nach Meinung nicht weniger Kritiker eine neue Weltordnung herbeiführen möchte. Antisemitismus findet sich also nicht nur im völkisch-nationalistischen Lager der AfD, ist vielmehr ein verbindendes Element das die verschiedenen Strömungen und Ausprägungen, die unterschiedlichen Lager in der AfD eint. Im Übrigen ist es auch wenig erstaunlich, dass auch im angeblich gemäßigten wirtschaftsliberalen Lager der Partei ja antisemitische Ressentiments anzutreffen sind. Denn wenn die vielbeschworene unsichtbare Hand des Marktes, wie so oft verzagt, dann brauchen auch die Neoliberalen eine Erklärung dafür, warum die Wirtschaft gerade nicht brummt, und einen Schuldigen für die vermeintlichen Fehler im Marktgeschehen. Ja, trotz dieses der Partei innewohnenden Antisemitismus, trotz der zahlreichen, meist folgenlosen antisemitischen Äußerungen von AfD-Funktionsträgerinnen, trotz den antisemitischen Bildern, die von der AfD immer wieder transportiert werden, versucht die AfD sich gerne als Kämpferin gegen Judenhass zu inszenieren. Eine Darstellung, die teils auch verfängt. Tatsächlich thematisiert die AfD jedoch Antisemitismus ausschließlich in externalisierter Form, also bei gesellschaftlichen Minderheiten oder in Zusammenhang mit Migration. Antisemitische Ressentiments und Stereotype in der Mehrheitsgesellschaft werden hingegen nicht angesprochen oder sogar geleugnet. Öffentlich positioniert sich die AfD immer dann gegen Judenhass, wenn sie dies mit dem Kampf gegen Einwanderung verbinden kann. Dabei zeichnet die AfD ein Bild, in dem Antisemitismus in erster Linie als Gefahr von außen präsentiert wird. Der importierte Antisemitismus und die antisemitische Migration brechen über eine scheinbar heile Welt des friedlichen, christlichen, jüdischen Zusammenlebens in Deutschland herein. In der Logik der AfD ist sie als einzige Kämpferin gegen illegale Migration und Asylflut auch die einzige pro-jüdische Partei. Abschiebungen, Grenzschließungen, der Abbau des Grundrechts auf Asyl werden so zu den alleinig wirksamen Maßnahmen im Kampf gegen Judenhass. Entgegen der häufig medialen Wahrnehmung als islamkritische Partei, ein Narrativ, das der AfD in die Hände spielt und das sie sehr gerne pflegt, kann sie sich so doch als einzig wahre Kritikerin des politischen Islam inszenieren. Entgegen dieser Wahrnehmung als islamkritische Partei, als Kritikerin vor allem des Islamismus, lässt sich in der AfD allerdings kaum tatsächliche Kritik am politischen Islam ausmachen. Die AfD ist keine islamkritische Partei, sondern sie ist getragen von Rassismus. Ihre Politik der rassistischen Ausgrenzung und Diskriminierung richtet sich gegen schutzsuchende iranische Atheisten oder syrische Christen, ebenso wie gegen irakische Moslems. Wenig überraschend sucht man daher auch Stellungnahmen der AfD zum Tugendterror islamischer Regime oder zur klerikalfaschistischen Diktatur in Teheran zumeist vergebens. Wir erinnern uns an die Aussagen von Alexander Gauland. Man hat so lange kein Problem mit dem Islamismus, solange der dort bleibt, wo er nach Meinung der AfD hingehört. Das Problem der AfD ist nicht der Islam, sondern das Fremde. Und Antifaschistinnen und Antifaschisten täten übrigens gut daran, dem Narrativ einer angeblich islamfeindlichen AfD deutlich zu widersprechen und sich stattdessen selbst der Kritik des Islamismus zu widmen. Wie ernst die AfD die Bedürfnisse von Jüdinnen und Juden in Deutschland nimmt, wenn sie sich nicht mit dem Ressentiment gegen Geflüchtete verbinden lassen, zeigt nicht zuletzt ein Blick in die Wahlprogramme der Partei. Auf das Judentum Bezug genommen wird dort nur, um es gegen den Islam in Stellung zu bringen. Im Bundestagswahlprogramm heißt es im Abschnitt der Islam in Konflikt mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zum Beispiel: Minarett und Muezzinruf stehen im Widerspruch zu einem toleranten Nebeneinander der Religionen, das die christlichen Kirchen, jüdischen Gemeinden und andere religiöse Gemeinschaften in der Moderne praktizieren. Wer kennt es nicht, das jahrhundertealte tolerante Verhältnis der Christen zu den Juden in Europa, gerade in Deutschland. Im Wahlprogramm wird übrigens auch festgehalten, den Handel, die Bewerbung und die Einfuhr von Fleisch aus tierquälerischer Schlachtung, Schächtung lehnt die AfD ab. Und auch in zahlreichen Landtagswahlprogrammen der AfD findet sich die Forderung nach einem Schächtverbot. Für religiöse Jüdinnen und Juden, die sich an die jüdischen Speisegesetze halten, wäre nach der Umsetzung dieser Forderung eine freie Religionsausübung nicht mehr möglich. Vehement zur Wehr gegen die Vereinnahmung der AfD setzen sich deshalb jüdische Verbände und Gemeinden in Deutschland. Unzählige Gemeinden haben bereits Stellung gegen die AfD bezogen. Anlässlich der von großem medialen Wirbel begleiteten Gründung des Arbeitskreises Juden in der AfD beispielsweise rief der jüdische Studierendenverband zu einer Protestkundgebung gegen die Neugründung auf. Und alle großen jüdischen Organisationen in Deutschland wandten sich in einer Stellungnahme unter dem Titel »Keine Alternative für Juden – gemeinsame Erklärung gegen die AfD« an die Öffentlichkeit. Zu den UnterzeichnerInnen gehörte der Zentralrat der Juden ebenso wie jüdische Sportverbände, die Rabbinerkonferenz oder der Jüdische Frauenbund. Wenn Juden auf die AfD als Garant für jüdisches Leben in Deutschland angewiesen wären, wäre es um das jüdische Leben hier schlecht bestellt. Die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Shoah ein Zuhause haben, heißt es dort. Auch zur Bundestagswahl positionierten sich alle relevanten jüdischen Organisationen in Deutschland 60 an der Zahl mit einer gemeinsamen Stellungnahme gegen die AfD. Die AfD sei eine Partei, in der Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit ihren Nährboden finden, heißt es dort. Das Fazit der unterzeichneten Organisationen ist eindeutig. Die Partei ist ein Fall für den Verfassungsschutz, keinesfalls aber für Juden in Deutschland. Jüdinnen und Juden, die der Inszenierung der AfD widersprechen, werden schnell zur Zielscheibe. Immer wieder geraten bekannte VertreterInnen jüdischen Lebens in Deutschland, wie Aneta Kahane, der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster oder der Pianist Igor Levit, ins Visier ihrer Hetze. Dabei greift die AfD auf klassische antisemitische Bilder zurück. Ein Beispiel, als der Publizist und ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Juden Michel Friedmann die AfD scharf kritisierte und ankündigte, das Land zu verlassen, sollte die AfD Teil der Bundesregierung werden, überschütteten VertreterInnen der AfD ihn mit Hass und Häme. Aufgegriffen wurde dabei auch auf ein Foto mit klassischer antisemitischer Bildsprache, ein Foto Friedmanns mit dem Kommentar »Der ewige Friedmann«. Manche sehen die Auswanderung Friedmanns übrigens sogar als Werbeargument für die AfD. Nachdem die AfD Thomas Kemmerich in Thüringen kurzzeitig zum Ministerpräsidenten kürte, also sehr kurzzeitig, verkündete der stellvertretende Vorsitzende, der damalige stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternative und Pressesprecher der Partei im Europaparlament, Thomas Fröhlich, auf Twitter triumphierend, die Auswanderung Michel Friedmanns rückt näher. Doch nicht nur der Versuch, sich als Beschützerin jüdischen Lebens in Deutschland darzustellen, sind vor allem taktischer Natur. Auch mit der angeblichen Israel-Solidarität der AfD ist es nicht weit. Dass Israel häufig Projektionsfläche für Antisemitismus ist, hatten wir ja schon. Hinzu kommt bei denen, die sich diesem Narrativ nicht offen bedienen, die sich vor allem gerne als besonders Israel-solidarisch inszenieren, Beatrice von Storch, zum Beispiel manchmal auch Alice Weidel, eine vollkommen verzerrte Darstellung der israelischen Realität und Gesellschaft. Statt als plurale, als demokratische, als offene Gesellschaft, in der arabische Israelis unabhängig von ihrer Religion dieselben staatsbürgerlichen Rechte genießen wie jüdische Israelis, in der alleine in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion etwa 1 Million Einwanderinnen in die israelische Gesellschaft integriert wurden und der es gelungen ist, trotz 75 Jahre des permanenten Kriegszustands ihre demokratische Grundlage zu bewahren. Ein Land also, das sicher nicht das Paradies auf Erden ist, das es im Rahmen der herrschenden Verhältnisse aber auch nicht geben kann, aber ein demokratischer, ein pluraler, ein multiethnischer Staat. Stattdessen wird Israel als Bollwerk gegen den Vormarsch des Islam, als Verteidiger des Abendlandes und als Bündnispartner gegen muslimische Einwanderung in Europa fantasiert. In der Realität sind etwa 25% der Israelis nicht jüdisch. Knapp 17% und damit prozentual dreimal so viele wie in Deutschland sind muslimisch. Unter der jüdischen israelischen Bevölkerung sind 35% EinwanderInnen oder deren direkte Nachkommen aus Europa und Nordamerika. Mehr als 25% jedoch aus Asien und Afrika, die meisten von ihnen aus arabischen und islamischen Ländern, die sie nach 1948 verlassen mussten. Das heißt, die positiven Worte, die führende AfD-PolitikerInnen dann und wann für Israel finden, richten sich nicht an den real existierenden jüdischen Staat, sondern an ein imaginiertes Warnbild, das noch dazu der eigenen Agitation nützt. Letztlich lässt sich feststellen, dass die durchschaubare Inszenierung der AfD als Garant jüdischen Lebens und Unterstützerin des jüdischen Staates vor allem der Entlastung vom eigenen Antisemitismus dient. Die instrumentelle Positionierung gegen Antisemitismus passt gut ins Konzept, wenn damit gegen Migrantinnen und Geflüchtete gehetzt werden kann. Die Solidarität mit dem jüdischen Leben im Land endet jedoch sehr schnell, wenn es darum geht, die deutsche Geschichte vom millionenfachen Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden reinzuwaschen oder wenn Verschwörungsideologinnen innerhalb der AfD zu erklären versuchen, warum sich aktuell so viele Menschen auf dem Weg nach Europa machen und dabei natürlich die Juden als Schuldige identifizieren. Ich beschäftige mich, wie gesagt, im Buch auch noch mit dem christlichen Antisemitismus, der in der AfD natürlich, wie überall in der Gesellschaft, vielfach die Basis für antisemitische Ressentiments bietet, mit dem spezifischen völkischen Antisemitismus und seinen Ausprägungen in der AfD, natürlich auch mit der angeblichen Tabuisierung des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, wie bereits angekündigt. Und ich stelle im Kapitel die AfD im Kampf gegen die Moderne dar, dass neben diesem Abwehrkampf gegen die Moderne die ideologische Basis der AfD bietet. Dass Emanzipation, Selbstverwirklichung, Individualität, sexuelle Befreiung, Selbstbestimmung von der AfD als Auswüchse der modernen Welt bestimmt und als Feindbild ausgemacht werden. Und dass dieser Kampf gegen die Moderne gepaart mit Globalisierungsängsten, mit verschwörungsideologischen Vorstellungen einer die Welt beherrschenden Finanzoligarchie, den Nährboden bereitet für antisemitische Ressentiments. Aber ich möchte Ihnen ja, wie gesagt, noch was zu lesen übrig lassen, komme deshalb zum Schluss und quasi als Fazit würde ich mich noch dem Schlusskapitel des Buches widmen und freue mich dann auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Dazu werfen wir einen Blick in das Kapitel Der blinde Fleck, das zugleich den Abschluss des Buches bietet. Antisemitisches Gedankengut findet sich nicht nur bei einigen wirren innerparteilichen Außenseitern, sondern ist im politischen Zentrum der AfD fest verankert. Im Zuge der sich als Erfolgsrezept erwiesenen Radikalisierung der Partei seit ihrer Gründung fielen auch die Hemmungen vor explizit judenfeindlichen Positionierungen. Zugleich fungieren antisemitische Verschwörungserzählungen als einigendes Band, das die verschiedenen Strömungen der heterogenen Partei zusammenhält. Angesichts dieser zentralen Bedeutung ist es umso erstaunlicher, dass der Antisemitismus bei den GegnerInnen der AfD und bei kritischen BeobachterInnen der Partei kaum Beachtung findet. Einmal mehr, wie so oft in der Vergangenheit, bildet der Antisemitismus den blinden Fleck des Antifaschismus. In diesem Fall den blinden Fleck der Auseinandersetzung mit der AfD und der Analyse der Partei. Ursache für diese eklatante Leerstelle ist das bis heute auch in der antifaschistischen Linken unzureichende Verständnis des Antisemitismus, seiner gesellschaftlichen Funktion, Wirkung und Genese. Noch immer wird Antisemitismus unter andere Diskriminierungsformen subsumiert. Ihr wisst jedoch nicht einfach nur eines unter vielen Vorurteilen. Antisemitismus ist zwar, wie sich am Beispiel der AfD augenfällig zeigt, häufig verbunden mit anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Trans- und Homophobie oder Sexismus und teilt mit diesen Mechanismen der Ausgrenzung. Er unterscheidet sich aber grundlegend in seiner Konstituierung und Funktion. Der moderne Antisemitismus ist ein Welterklärungsmodell. Ob wirtschaftliche Krisen, Feminismus, Liberalismus oder Kommunismus, als universelle Verschwörungserzählung beansprucht er, alle gesellschaftlichen Verwerfungen zu erklären. Mit ihm werden unverstandene gesellschaftliche Verhältnisse rationalisiert, um Sinn aus einer als halt und sinnlos empfundenen Welt zu gewinnen. Sämtliche Zwiespältigkeit und Komplexität der schwer zu durchdringenden gesellschaftlichen Verhältnisse werden im antisemitischen Weltbild beseitigt. Er macht die Welt übersichtlicher, greifbarer und liefert einen eindeutigen Schuldigen. Das unzureichende Verständnis für die Genese des Antisemitismus und seine Funktion als Welterklärungsmodell zeigt sich vor allem an der in der Linken noch immer verbreiteten Gleichsetzung von Rassismus und Antisemitismus oder der Kategorisierung des Antisemitismus als Form des Rassismus. Ein Trugschluss, der nicht nur dem Phänomen des Antisemitismus nicht gerecht wird, sondern zudem verhindert, diesen zu identifizieren und effektiv zu bekämpfen. Während der Rassismus vom Glauben geprägt ist, andere seien weniger wert und unterlegen, geht der Antisemitismus von der Annahme einer übermächtigen Feindgruppe aus. Die Juden sind die Personifikation der Unterdrücker, nicht der Unterdrückten. Sie können andere Kollektive beherrschen und tun dies dank der ihnen zugeschriebenen, ungeheuren Intelligenz und Raffinesse angeblich bereits unsichtbar und verschwörerisch. Angesichts des mangelnden Verständnisses für den modernen Judenhass ist die weitgehende antifaschistische Sprachlosigkeit gegenüber dem Antisemitismus der AfD nur folgerichtig. Um Antisemitismus benennen zu können, ist es notwendig, diesen zu erkennen und in der Lage zu sein, ihn analytisch zu fassen. Gravierender als die mangelnde Durchdringung des antisemitischen Ressentiments ist jedoch, dass in Teilen der Linken selbst ein manifester Antisemitismus vorherrscht. Es ist an dieser Stelle weder möglich, die lange Geschichte des linken Antisemitismus angemessen zu thematisieren, noch auf dessen verschiedene aktuelle Ausprägungen einzugehen. Dass es in der Linken ein Antisemitismusproblem gibt und bis heute antisemitische Vorstellungen auch in progressiven Bewegungen tradiert werden, ist allerdings unübersehbar. Deutlich wird dies gerade mit einem Blick auf den israelbezogenen Antisemitismus. Nicht zuletzt die antisemitischen Proteste, die auch in Deutschland dem Massaker vom 7. Oktober folgten und vielfach von vermeintlich progressiven Bewegungen getragen wurden, machten einmal mehr deutlich, wie tief verankert der von der Linken über fast 40 Jahre ventilierte Antizionismus ist. Ein Grund, warum es der AfD gelingt, sich dem der Partei innewohnenden Antisemitismus zum Trotz als Verteidiger des jüdischen Lebens zu inszenieren, ist die unzureichende Auseinandersetzung sowohl in der Linken als auch in der liberalen Öffentlichkeit und der offiziellen Politik mit der aktuell wohl gefährlichsten und mörderischsten Form des Judenhasses, dem islamischen Antisemitismus. In zahlreichen Untersuchungen zeigt sich die Frustration vieler Jüdinnen in Deutschland über die Ignoranz der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber dem islamischen Antisemitismus und die Sorge vor einer weiteren Radikalisierung des politischen Islam. Sie fühlen sich von der etablierten Politik und ihren Mitbürgerinnen im Stich gelassen. In dieser Ignoranz sieht der Direktor des American Jewish Committee Berlin, Remco Lehmhuis, eine wesentliche Ursache für den Erfolg der Selbstdarstellung der AfD. Durch die Vermeidung der Auseinandersetzung mit diesem Problem wird der AfD ein politischer Raum gelassen, den sie geschickt für sich zu nutzen weiß. Wenn die demokratischen Parteien auch hier endlich eine Brandmauer einziehen würden, wie sie es richtigerweise nach rechts getan haben, bliebe von der vorgeblichen Solidarisierung der AfD mit Israel und der jüdischen Gemeinschaft wenig übrig. Zu einem ähnlichen Schluss kommt Volker Weiß, der in seinem Standardwerk Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes eine Sprachlosigkeit gerade kritischer Milieus gegenüber dem fundamentalistischen Islam konstituiert. Wollen AntifaschistInnen der AfD erfolgreich entgegentreten, gilt es endlich, auch den Antisemitismus der AfD ins Visier zu nehmen und den blinden Fleck des Antifaschismus zu überwinden und sich mit der gesellschaftlichen Funktion, Wirkung und Genese des Antisemitismus auseinanderzusetzen. Es gilt jedoch auch, ohne Homogenisierungen zu vollziehen, ohne rassistische Vorurteile zu reproduzieren und ohne das Problem zu externalisieren, die Sprachlosigkeit gegenüber dem islamischen Antisemitismus zu überwinden. Antifaschismus muss heißen, gegen jeden Antisemitismus. Das heißt, gegen den Antisemitismus der AfD, gegen den Antisemitismus in der etablierten deutschen Parteienlandschaft, gegen den Antisemitismus christlicher Fundamentalistinnen, aber auch gegen den Antisemitismus in Teilen der Linken und dem islamischen Antisemitismus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Antisemitismus und die AfD. Eine Buchvorstellung von Stefan Dietl am 12. Mai 2025 in Stuttgart.